Hey du, liebe Hörerin, wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
Ja, genau. Diese Botschaft geht in der Tat besonders an die Frau. Wir haben heute etwas ganz Besonderes für dich. Etwas, das dich einlädt, dich richtig fallen zu lassen.
Mhm. Kennst du schon Femtasy? Das ist eine Audioplattform für weibliche Lust, Sinnlichkeit und Selbstliebe. Geführt von echten Stimmen, echten Fantasien mit viel Raum nur für dich.
Wir durften reinhören und haben sofort gemerkt, huh, das geht ganz schön unter die Haut, wie diese fast meditative Geschichte zum Eintauchen in deine Fantasie.
Feel Good Flow mit Tom. Eine geführte Reise voller Nähe, Ruhe und Lust. Jetzt hören wir mal gemeinsam kurz rein.
Willkommen zu einem Moment der Entspannung und des ganz bei dir Seins. Dieser Flow ist eine Einladung, dich mit deinem Körper und deinem Selbst ganz bewusst zu verbinden und dir und deiner Lust bewusst zu begegnen. Lass uns deine Sinne und deine Sinnlichkeit zelebrieren, deine Schönheit und all die Empfindungen, die dir dein wundervoller Körper ermöglicht.
Und das Beste, du kannst Femtasy selbst ausprobieren und dabei sparen.
Mit dem Code STARKEFRAUEN bekommst du 25 Euro Rabatt auf das Jahresabo.
Schau einfach mal auf femtasy.de, das schreibt sich Femtasy, und gönn dir deine kleine sinnliche Auszeit.
Und jetzt viel Freude mit unserer neuen Folge von Starke Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starke Frauen. Mein Name ist Katrin Jakob und ich freue mich sehr, dass diese Frau heute wieder an meiner Seite ist. Es ist die wunderbare, einzigartige, beeindruckende Pim Seidler.
Oh ja, und an meiner Seite die großherzige, fulminante, allerbeste, du hast es bereits gesagt, Katrin Jakob.
Oh, herrlich.
Mal endlich eine kleine Abwechslung, wa?
Ja, total.
Ich freue mich auch wieder hier zu sein. In der letzten Folge war ich beruflich unterwegs, aber wie gut, dass wir zu zweit sind und du übernehmen konntest. Tausend Dank nochmal dafür.
Na gerne, Katrin. Das machst du ja auch manchmal. Also insofern, dafür sind wir ja ein Team.
Genau, wobei ich echt auch super gern dabei gewesen wäre, weil du hast ja mit Anne Kessel weit in die Zeit der Römer geschaut und die Keltenkönigin Boudica besprochen. Und oh, du weißt ja, wie sehr ich Geschichte mag.
Ja, total. Und ich habe auch zwischendurch gedacht, das hätte Kim gefallen. Aber vielleicht kommt Anne ja bald mit einer weiteren historischen Frau wieder. Da sie auch Drehbuchautorin ist, wer weiß, der Stoff, den unsere Frau dieser Woche bietet, inspiriert sie vielleicht, denn der ist etwas für alle Film- und FernsehmacherInnen da draußen. Ein echter Politthriller, der, wie wir finden, dringend verfilmt werden sollte, oder?
Absolut. Oh, auf jeden Fall. Heute sprechen wir über eine Frau, die Europas Justizlandschaft verändert hat. Laura Kutruza-Kövesi, die erste europäische Generalstaatsanwältin und damit die Chefin der Europäischen Staatsanwaltschaft, kurz EPO.
Diesen Namen hatte ich auch vorher tatsächlich noch nie gehört, bis du neulich in unserer WhatsApp-Gruppe einen Artikel zu ihr gepostet hast mit den Worten, ich zitiere, diese Frau möchte ich unfassbar gern einmal vorstellen. Und ich würde sagen, gesagt, getan. Und da kamen wirklich Erinnerungen nochmal hoch an unsere Folge über Ngozi Okonjo-Iweala, das war 127, eine Frau, die, ja, man kann sagen, korruptionsmäßig in Nigeria ein bisschen aufgeräumt hat, gerne da auch nochmal reinhören. Und an Anne Brohilka, die Staatsanwältin, die im Cum-Ex-Skandal für Furore gesorgt hat. Das war die Folge 160, an die ich auch wirklich sehr, sehr gern noch zurückdenke. Warum? Dazu kommen wir jetzt und fangen wie immer von vorn an, in der Kindheit. Ich mache mal den Anfang, Kim. Laura Kudruza-Kövesi wird am 15. Mai 1973 im rumänischen Sfântu George geboren. Entschuldigt bitte, also alle da draußen, die des Rumänischen mächtig sind, wenn ich mir da so einen abstotter. Das ist eine Stadt im mehrheitlich ungarisch geprägten Siebenbürgen. Sie verbringt ihre Kindheit in der Stadt Mediasch. Lauras Vater Ioan Lascu ist zu dem Zeitpunkt rumänischer Staatsanwalt in Mediasch. Der ist inzwischen pensioniert. Und ihre Mutter, die Ungarin ist, ist Lehrerin für Rumänisch. Über sie ist öffentlich nicht so viel bekannt, auch weil Laura ihr Privatleben konsequent schützt. Ungarisch spricht Laura übrigens nicht. Zitat, nur ein paar Wörter, Brot, Milch, meint sie. Naja, manchmal kommt man damit auch weiter.
Ja, natürlich. Der Name Kövesi ist ungarischer Herkunft und er stammt von ihrer Mutter. Laura kommt, wie du gerade sagtest, aus Siebenbürgen, was ihr vermutlich als Transsilvanien kennt. Eine Region, in der Rumänen, Ungarn und Deutsche seit Jahrhunderten zusammenleben. Kleiner geschichtlicher Einschub. Ab 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall Österreich-Ungarns, wurde Siebenbürgen offiziell Teil von Rumänien. Bestätigt 1920 im Vertrag von Trianon.
Und Laura wächst in dieser Gegend auf, in der eben die Menschen unterschiedliche kulturelle Wurzeln haben und in der mehrere Sprachen gesprochen werden. Diese Unterschiedlichkeit ist ihr Alltag und vielleicht hat genau das ihre Offenheit geprägt, später europäisch zu denken. In dieser Zeit ist Rumänien noch stark von dem kommunistischen Diktator Nicolae Ceausescu geprägt, ein Staatssystem, in dem Rechtsstaatlichkeit praktisch nicht existierte.
Genau, und das ist, wie man sich denken kann, kein normales Aufwachsen, zumindest wenn man unsere Maßstäbe ansetzt. Die Securitate, die Geheimpolizei, kann nämlich überall sein. Man wusste nie, wer vielleicht auch ein Spitzel war. Lebensmittel sind knapp, Strom fällt regelmäßig aus und es gibt diese ständige Angst, etwas Falsches zu sagen. Selbst Kinder lernen früh zu schweigen.
Besonders für Frauen ist es eine harte Zeit. Ceausescu führt 1966 per Dekret 770, so heißt das Dekret, ein Abtreibungsverbot ein. Der Diktator hat nämlich die wahnsinnige Vorstellung, bis zur Jahrtausendwende ein 30-Millionen-Volk unter sich zu haben. Frauen werden medizinisch überwacht, sie müssen Kinder bekommen und trotzdem natürlich Vollzeit arbeiten. Karrierechancen in Justiz oder Politik fast null.
Hey, ich krieg Gänsehaut, das ist so krass. Und dazu möchten wir aus einem Artikel Lehren aus der Geschichte Rumäniens von Human Rights Watch zitieren. Autor ist hier Andrew Ströhlein. Im Jahr 1966 verabschiedete die kommunistische Regierung das Dekret 770 oder 770. Sein angebliches Ziel war es, das Bevölkerungswachstum anzukurbeln. Mit ihm wurden Verhütungsmittel und Abtreibungen strengstens verboten. Die Regierung überwachte den reproduktiven Status der Frauen, setzte Informanten ein und unterzog sie invasiven und demütigenden Untersuchungen. Das Dekret blieb bis zum Sturz Ceausescu 1989 in Kraft und führte zum Tod von schätzungsweise 10.000 Frauen durch unsichere Abtreibungen. Zitat Ende.
Wahnsinn, wirklich. Man sieht daran, diese sogenannte Gleichberechtigung ist also eine Fassade. Also ne, einerseits Kinder kriegen, andererseits natürlich auch mithelfen, denen die Wirtschaft anzukurbeln. Frauen müssen arbeiten, aber sie haben kaum Mitspracherecht über ihr Leben, geschweige denn ihren Körper, wie wir gerade gehört haben. Im Spiegelartikel »Die Eltern der Ratten« von 1997 heißt es, »Die Väter und die Mütter blieben allein mit einer Horde Kinder. Fing ein Vater zu prügeln an, erschien das normal.« Frauen müssen geprügelt werden, sagt ein rumänisches Sprichwort. Sollte der Mann nicht wissen, warum, die Frau weiß es bestimmt. Die einzige Möglichkeit heißt weglaufen. Schätzungsweise 60.000 rumänische Kinder sind weggelaufen. Zitat Ende.
Genau, und in dieser Welt wächst Laura auf. Ein Leben voller Kontrolle, Vorschriften und Überwachung. Aber auch eines, das sie schon früh lehrt, was Mut bedeutet und wie man in dieser Welt etwas bewegen kann, nämlich den Mund zu halten, wenn andere schreien und gleichzeitig Wege für Gerechtigkeit zu suchen.
Laura hat übrigens einen Bruder, das haben wir eben vergessen zu erwähnen, Sergiu Lascu, der später Ingenieur und Manager bei der rumänischen Energiegesellschaft Transgaz wird. Lauras Vater Ioan ist, wie gesagt, Staatsanwalt in Medias, ihre Mutter Lehrerin. Recht, Struktur und Staatsdienst prägen offenbar die Berufe innerhalb der Familie.
Und trotzdem ist es für ein Mädchen damals alles andere als selbstverständlich, später selbst in jenen Staatsdienst zu gehen, schon gar nicht in die Justiz.
Offiziell sind Frauen in der Ceausescu-Ära gleichberechtigt und stark im Arbeitsleben vertreten. Das haben wir gerade hoffentlich deutlich gemacht. In Wirklichkeit aber bleiben sie in Führungspositionen, vor allem im Justizwesen, in Politik und Verwaltung, extrem unterrepräsentiert. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, nicht wahr, liebe Kim?
Absolut. Als wir neulich auch nochmal über die Frauenrechte in Deutschland und den Unterschieden zwischen Ost und West sprachen, wurde das auch nochmal deutlich. Kleiner Filmtipp an dieser Stelle. Der Film Die Unbeugsamen 2 zeigt das sehr schön, wie die staatlich unterstützte Gleichberechtigung in der DDR in Wahrheit keine war. Aber zurück nach Rumänien und zu einem dazu passenden Zitat der rumänischen Politikwissenschaftlerin Mihaela Miroiu. In ihrem Aufsatz State Men Market Women schreibt sie: Men have succeeded to appropriate the state while women were simply delivered to the market.
Zu Deutsch: Männern ist es gelungen, sich den Staat anzueignen, während Frauen schlicht dem Markt überlassen wurden.
Das heißt, Männer behielten die entscheidenden Positionen in Staat und Politik, während Frauen vor allem im wirtschaftlichen Alltag, in Fabriken, im Handel oder in schlecht bezahlten Berufen sichtbar waren.
Dein Filmtipp sei an dieser Stelle nochmal unterstrichen, denn es gibt hier wirklich einige Parallelen. Miroiu nennt das einen sogenannten Left-Wing Conservatism, also einen linken Konservatismus, der vorgibt, Gleichheit zu fördern, tatsächlich aber alte Machtstrukturen stabilisiert. Und by the way, zur heutigen Regierung in Rumänien, deren Methoden sind vielleicht nicht so extrem wie unter dem Ceausescu-Regime, aber sie sind immer noch missbräuchlich und gefährlich, wie ein neuer Bericht von Human Rights Watch zeigt. Die Pressemitteilung dazu titelt Romania, Dangerous Rollback of Reproductive Rights, zu Deutsch gefährlicher Rückschritt bei den Reproduktionsrechten in Rumänien.
Aber zurück in die 70er, 80er. Also in diesem Klima wächst nun Laura heran. Eine Frau, die sich später ausgerechnet in eine männlich dominierte Sphäre hineinwagt. In die Justiz.
Und deshalb so gut, dass wir sie heute vorstellen. Also vielen Dank nochmal für deinen Impuls damals. Vielleicht nochmal kurz ein kleiner Einschub zur Einordnung, weil der Name Ceausescu fiel jetzt ein paar Mal und auch offensichtlich seine in Anführungsstrichen Frauenpolitik. Die war ja durchaus wirtschaftlich motiviert, nicht weil er dachte, hey, ich will die Frauen mal bei ihrer Emanzipation unterstützen. Das ist hoffentlich rübergekommen, dass das nicht so war. Eine bemerkenswerte Studie von Cristina Petrescu trägt den Titel A Genderless Protest. Sie stellt darin fest, die Frauen, die öffentlich gegen Ceausescus Regime opponierten, taten das auch nicht aus einem feministischen Antrieb heraus, sondern aus allgemeiner Kritik an Ungerechtigkeit. Aber immerhin, sie opponierten. Und ich finde, wenn Frauen aufbegehren gegen Ungerechtigkeiten, die gegen ihr Geschlecht gehen, dann kann man das aus heutiger Sicht schon feministisch deuten.
Mhm.
Petrescu argumentiert in dieser Studie, dass viele Veränderungen in Geschlechterrollen nicht durch bewusst emanzipatorische Politik kamen, sondern durch wirtschaftliche Not und sozialen Druck. Frauen werden hier aktivistisch durch Zwang, nicht etwa, weil der Staat so wahnsinnig fortschrittlich war. Ihnen wird gesagt, ihr seid wichtig, Mädels, macht mit, aber gleichzeitig werden ihnen ja die obersten Ebenen verwehrt.
Ja, volltreffend gesagt, so war das. Und so ist es bis heute im Übrigen und auch hierzulande. Wenn ich mir zum Beispiel die aktuelle Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung anschaue, in der es heißt, Frauen sind in unteren und mittleren Ebenen stärker vertreten, aber je höher man die Hierarchie hinausschaut, desto seltener findet man sie.
Nun, das überrascht mich ja so gar nicht.
Ja, genau das war auch in den 80er Jahren so. In vielen Ländern Europas, das Ideal war die sogenannte Mutterarbeiterin, nicht die Richterin oder Politikerin. Also das macht jetzt deutlich, was für ein Bruch Laura Kövesis Karriere in diesem System später war. Frauen konnten Ärztinnen oder Lehrerinnen werden, aber kaum Juristinnen, geschweige denn Generalstaatsanwältinnen.
Lass uns mal in ein ganz entscheidendes Jahr springen, europäisch gesehen, aber auch in Rumänien. 1989, das Jahr fiel gerade, als es auch um Ceausescus Ende der Diktatur ging. Das war nämlich das Jahr der Revolution. Laura ist 16 Jahre alt und Achtung, sie ist Basketballspielerin in der rumänischen Jugendnationalmannschaft. Sie spielt auf Wettkampfniveau, trainiert täglich. Man kann sagen, während Rumänien sich befreit, lernt sie, was Teamgeist, Disziplin und Durchhaltevermögen bedeuten.
Genau. Diese Erfahrung von der Diktatur zur Freiheit, von der Unterdrückung zu einem noch schwachen Rechtsstaat, erklärt vielleicht, warum sie später so unbeirrbar für Gerechtigkeit kämpft. Eine Studie der Politikwissenschaftlerin Elena Brodeala und Silvia Schuteu zeigt allerdings, Frauen spielen beim Entwurf der neuen Verfassung nach 1989 kaum eine Rolle. Zitat: Frauen waren in den formalen Verfassungsprozessen Rumäniens weitgehend abwesend, sowohl 1991 als auch bei späteren Änderungen. Zitat Ende.
Mhm. Und das Muster zieht sich fort. Offiziell Gleichberechtigung, aber in der politischen Realität bleiben Frauen wieder einmal außen vor. Und vielleicht auch das ein Grund, warum Laura nach ihrem Abitur Jura studiert. In Cluj-Napoca, einer der ältesten und angesehensten Universitäten des Landes in der Region Transsilvanien, die bis heute von rumänischen, ungarischen und deutschen Einflüssen geprägt ist. Nach der Revolution ist Cluj ein intellektuelles Zentrum des Aufbruchs, ein Ort, in dem man wieder frei diskutieren durfte, aber wo die juristische Kultur weiterhin sehr konservativ war.
Und genau dort spezialisiert sich Laura auf Strafrecht und promoviert über organisierte Kriminalität. Ein Thema, das besonders in den 90er Jahren brandaktuell war. Schmuggel, Drogenhandel, Menschenhandel, die offenen Grenzen brachten nicht nur Freiheit, sondern auch neue Gefahren. Die Mafia nutzte das Machtvakuum nach dem Kommunismus.
Mit 22 Jahren, also 1995, tritt Laura ihre erste Stelle als Staatsanwältin im deutsch geprägten CBO an, auf Deutsch Hermannstadt. CBO ist damals ein mittelgroßes Verwaltungszentrum, ca. 170.000 Einwohner, à peu près, mit langer Tradition als Justizstandort. Historisch ist es Sitz der sächsischen Gerichtsbarkeit im Mittelalter, also eine Stadt mit tief verankerter Rechtskultur, also eine traditionsreiche Stadt in Siebenbürgen mit starker deutscher Prägung, einem historischen Justizzentrum und einer eher konservativen Berufsstruktur.
Ey, das ist so der Wahnsinn, Katrin. Jetzt noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit nur 22 Jahren Staatsanwältin.
Krass,
what the
oder?
Hell? Krass.
Ich bin da einfach gerade so rübergegangen und dachte, okay, ja, 22, klar. Aber in Rumänien ist das damals wirklich möglich gewesen. Das Jurastudium dauert 4 Jahre und wer die Aufnahmeprüfung besteht, kann direkt in die Justiz gehen. Total krass.
Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, nach der Revolution 1989 braucht das Land ja auch dringend junge Juristinnen und Juristen, die nicht aus der alten kommunistischen Struktur kommen, ne?
Genau. Und Laura gehört zu dieser neuen Generation, die Verantwortung übernehmen will, während viele ältere Richter noch mit der Diktatur in Verbindung gebracht werden.
Ja. Und das nochmal mit 22 Jahren, ja? Das zeigt schon, was für einen Ehrgeiz und auch ein Selbstbewusstsein sie damals hat.
Ja, total. Wenn ich so daran mich zurückerinnere, wie ich mit 22 war. Alter, also echt. Also Laura wird in CBO schnell bekannt für ihre präzise, fast pedantische Arbeitsweise. Sie gilt als zurückhaltend im Ton, aber kompromisslos in der Sache. Ihre ersten Fälle betreffen Jugendkriminalität, häusliche Gewalt, Körperverletzung, also Delikte im sozialen Kontext. Später übernimmt sie Fälle zu organisierter Kriminalität und mit grenzüberschreitendem Bezug, wie du gerade schon sagtest, Schmuggel, Menschenhandel, dies, das.
Und wenn man verstehen will, wie Laura Kövesi so wurde, wie sie ist, muss man auf die 1990er Jahre in Rumänien schauen. Das ist eine Zeit der Entideologisierung und der Unsicherheit. Alte Strukturen zerfallen, neue Gesetze werden im Eilverfahren geschrieben und überall herrscht ein Gefühl von Neubeginn, aber eben auch Chaos. In Transsilvanien, also Siebenbürgen, wo sie lebt, studiert hat und auch arbeitet, war das besonders spürbar. Eine Region, die jahrhundertelang zwischen Rumänien, Ungarn und dem Habsburgerreich stand, kulturell vielfältig, juristisch konservativ und tief verwurzelt in alten Hierarchien.
Die Justiz befindet sich zwar im Umbruch und braucht dringend neue Juristinnen und Juristen, wie du gerade sagtest, die unbelastet sind, aber das bedeutet keineswegs, dass sie es leicht haben, schon gar nicht als Frau. Frauen sind im Staatsdienst gefragt, weil Personal fehlt, ja, doch in den Entscheidungsstrukturen bleiben sie, wie gesagt, außen vor. Viele ältere Kollegen, männlich, begegnen jungen Staatsanwältinnen mit Skepsis. Man hält sie für zu weich, zu idealistisch und zu wenig, Zitat, geeignet für den Ernst des Rechts. Und genau da fällt Laura auf. Sie setzt sich nicht nur durch Anpassung durch, sondern durch Leistung. Kolleginnen und Kollegen beschreiben sie später als unangreifbar. Eine, die sich nie in politische Nähe begibt, die einfach sachlich, ruhig und unbestechlich bleibt. Diese Haltung, Distanz, Genauigkeit, Prinzipientreue wird ihr Markenzeichen.
Und wenige Jahre später wechselt sie zur Direktion für die Untersuchung von organisierter Kriminalität und Terrorismus, kurz DIICOT, vielleicht auch DICOT. Dort arbeitet sie an Fällen, die plötzlich internationale Dimensionen haben: Schmuggelnetzwerke, Geldwäsche, Menschenhandel.
Eine junge Staatsanwältin, die keine Angst hat, sich mit mächtigen Strukturen anzulegen. Chapeau, kann ich da nur sagen. Und diese Haltung, sich dorthin zu stellen, wo es schwierig wird, wird sie auch bis an die Spitze bringen. Das können wir ja jetzt schon mal spoilern. Wobei, haben wir ja auch schon gesagt.
Ja, das erklärt auch, warum ihr Aufstieg so rasant verläuft. Mit 33 Jahren, also 2006, wird sie Generalstaatsanwältin Rumäniens. Die erste Frau und gleichzeitig die jüngste Person überhaupt in diesem Amt. Normalerweise wäre das ein Posten für jemanden Ende 50 mit jahrzehntelanger Erfahrung. Nicht in diesem Fall. Laura hat in Sibiu und bei der DICOT, also DIICOT, gezeigt, dass sie die Kompetenz und den Mut dazu hat.
Erst mit dieser Ernennung wechselt sie auf die nationale Bühne nach Bukarest, also raus aus Siebenbürgen. Und das ist ein durchaus symbolischer Moment. In einer Männerdomäne, in einem Land, in dem viele Justizvertreter noch als politisch beeinflussbar gelten, steht plötzlich eine junge Frau an der Spitze der Staatsanwaltschaft. Richtig krass. Nicht als Zierfigur, um nicht zu sagen Quotenfrau, nee, sondern als jemand, die schon Jahre zuvor gezeigt hat, dass sie sich nicht verbiegen lässt.
Ja. Das hast du gut gesagt. Von 2006 bis 2012 ist sie Generalstaatsanwältin. Fokus ihrer Arbeit sind Fälle von hoher politischer Relevanz. Es geht um verschwundene Geschäftsleute, Machtinteressen, Dinge, von denen man früher eher die Finger gelassen hätte. Laura legt den Grundstein für ein neues Verständnis von Rechtsstaatlichkeit. Ermittlungen dürfen durchaus auch mächtige Namen treffen. Und mit diesem Ruf, kompromisslos, standhaft, unbestechlich, ist sie die logische Wahl für die nächste große Aufgabe. Die Leitung der Nationalen Antikorruptionsbehörde, kurz DNA. 2013 übernimmt Laura das Amt und von da an bringt sie Rumänien international in die Schlagzeilen mit einer beeindruckenden Serie von Verfahren gegen Bürgermeister, Abgeordnete, Minister, ja, sogar ehemalige Premierminister. Ihre Behörde wird zu einem Symbol des Kampfes gegen Korruption und zu einem Prüfstein für den EU-Beitritt Rumäniens.
Als Kövesi 2013 die Leitung der DNA übernimmt, ist die Erwartung riesig. Die EU hat Rumänien lange wegen mangelnder Korruptionsbekämpfung kritisiert und plötzlich steht da eine Frau an der Spitze, die sich bereits als kompromisslos bewiesen hat.
Und sie legt los. In ihrer Amtszeit bringt die DNA hunderte Verfahren auf den Weg. Allein zwischen 2013 und 2017 werden über 4000 Anklagen erhoben. Die Verurteilungsquote liegt bei über 90%.
Das ist wirklich krass. Ein besonders aufsehenerregender Fall ist der gegen Viktor Ponta, den damaligen Premierminister. Du hattest das gerade gesagt. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass der damalige Premier, also besagter Viktor Ponta von der sozialdemokratischen Partei PSD, Kövesi 2013 zu Antikorruptionschefin gemacht hatte. Denn zwei Jahre später ermittelt ihre Behörde gegen eben jenen Ponta wegen Aktenfälschung, Geldwäsche und Beihilfe zur Steuerhinterziehung in seiner frühen Tätigkeit als Anwalt. Ponta muss daraufhin sein Amt als Parteichef abgeben. Dass ein amtierender Regierungschef von der Staatsanwaltschaft ins Visier genommen wird, das ist, ja, man kann sagen, ein Paukenschlag.
Ja, total. Oder der Fall von Sorin Oprescu, dem Bürgermeister von Bukarest. Er wird 2015 verhaftet, weil er Bestechungsgelder angenommen haben soll. Das Bild, wie Polizisten den Bürgermeister der Hauptstadt abführen, geht durch alle Medien und macht klar, niemand ist unangreifbar.
Oder man könnte auch sagen, don't mess with Laura, denn die DNA ist unter ihrer Führung auch international ein Vorzeigemodell. Brüssel lobt die Ermittlungen, internationale Medien sprechen von einer Antikorruptionswelle, die durch Rumänien rollt. Für die Bevölkerung wird sie fast zu einer Heldin. Viele nennen sie die eiserne Lady der Justiz. Die Zeitung Die Welt beschreibt es 2017 wie folgt, Zitat: Mit Kyveshi wird die DNA zu einer der glaubwürdigsten Behörden des Landes. Etwa 60% der Rumänen vertrauen laut einer Umfrage vor einigen Monaten den Staatsanwälten, die Jagd auf die Korrupten machen. Nur Feuerwehr, Armee und Gendarmerie sind beliebter.
Ja, krass. Ich war mal neugierig und habe im Korruptionsindex nachgesehen. Rumänien war 2000 auf Platz 68 von insgesamt 180 Ländern und dann auf Platz 58 im Jahr 2015. Und dann nach Lauras Weggang würde ich jetzt mal so interpretieren, im Jahr 2024 wieder auf Platz 68 runtergerutscht. Zum Vergleich, Deutschland war 2000 auf dem Platz 17, 2015 auf dem Platz 11. Jetzt wieder auch zurückgerutscht, aber auf Platz 15. Und Spitzenreiter sind im letzten Jahr Dänemark, Finnland und Singapur im positiven Sinn. Und kurz für euch, der Corruption Perception Index bewertet 180 Länder und Territorien weltweit nach dem wahrgenommenen Ausmaß der Korruption im öffentlichen Sektor.
Also es lässt sich ein deutlicher Impact von Laura auch im CPI, den du gerade genannt hast, erkennen. Wahnsinn. Warum es dann wieder schlechter ist heute, können wir vielleicht noch herausfinden. Zurück ins Jahr 2015. In diesem Jahr etwa laufen Ermittlungen gegen 12 Abgeordnete, mehrere Minister und zahlreiche Bürgermeister. Unter Lauras Führung wird mehr als klar, niemand steht über dem Gesetz und Gerechtigkeit muss siegen.
Vielleicht einer der spektakulärsten Fälle ist der von Sergio Bahajan, einem Betrüger, der nicht nur Finanzdelikte beging, sondern in mafiöse Gewaltverbrechen verwickelt war. Laura sagte, dieser Fall sei, Zitat, ohne Beispiel in der rumänischen Geschichte. Ein weiterer Fall, der damals Schlagzeilen macht, ist der von Liviu Dragnea, dem mächtigsten Mann der regierenden Sozialdemokraten. Er wird wegen Wahlbetrugs und später wegen Amtsmissbrauch angeklagt.
Das ist fast ein Politdrama, denn Dragnea gilt damals als Strippenzieher der Regierung und die DNA setzt genau dort an. Das führt zu Massendemonstrationen, Zehntausende gehen auf die Straßen, um die Unabhängigkeit von der Justiz zu verteidigen.
Absolut, genau. Und mittendrin Laura Kyveshi. Für die einen eine Heldin, für die anderen eben die gefährlichste Frau Rumäniens. Je mehr Erfolge sie hat, desto größer wird der Widerstand. Politiker, die ins Visier geraten, werfen ihr vor, sie überschreite ihre Kompetenzen. Manche behaupten sogar, sie führe politische Prozesse, um Gegner auszuschalten.
Da kann man nur sagen, sie macht offenbar alles richtig. Doch die Kampagnen gegen sie werden immer härter. 2016 und 2017 gibt es regelrechte Medienoffensiven gegen die DNA. Einige Sender sprechen nur noch von einem Staat im Staat.
Ja, kannst du dir vorstellen, wie das gewesen sein muss? Also ich meine, auf der einen Seite von der EU gefeiert, ja, von 60% der Bevölkerung bejubelt und gleichzeitig im eigenen Land von der Politik bekämpft.
Ja, das ist offenbar die ständige Spannung in ihrer Karriere. Das zieht sich irgendwie durch wie so ein Muster. Internationale Anerkennung, zu Hause massive Anfeindung. Aber genau das macht sie ja auch zum Vorbild. Für viele Rumänen steht sie für Hoffnung, dass Korruption nicht ewig unbestraft bleibt.
Doch der Preis auch ist für diese Konsequenz natürlich hoch. Je erfolgreicher sie wird, desto härter schlägt das System zurück mit, du hast es gerade schon so schön beschrieben, mit Medienkampagnen, Vorwürfen des Machtmissbrauchs und sogar Überwachungsversuchen.
Ein besonders bekannter Fall, die israelische Firma Black Cube soll versucht haben, ihre Mails zu hacken und Informationen über ihr privates Umfeld zu sammeln, um sie zu diskreditieren.
Alter Schwede, es muss so krass sein, wenn du gegen die mächtigsten Kreise deines Landes ermittelst und plötzlich ja auch damit selbst zum Ziel wirst.
Ja, und die Frage steht dann im Raum, wer schützt dich dann eigentlich, wenn der Staat, Teile der Politik und der Medien gegen dich sind?
Diese Phase ist kein ruhiger, besonnener Aufstieg, sondern ein permanenter Konflikt. Und gerade durch diese Kämpfe wird sie sichtbar und verletzlich ja auch zugleich. Abgeschreckt habe sie das allerdings nicht, meint sie. Zitat, für mich ist das ein Erfolg. Je mehr ich angegriffen werde, desto mehr bedeutet es, dass ich meinen Job gut gemacht habe. Zitat Ende.
Genau, sage ich ja. Sie macht offensichtlich einiges richtig und genau diese Sichtbarkeit öffnet ihr auch neue Türen. Sie hat sich in einem System, das sie klein halten will, durchgesetzt und gezeigt, dass sie Rückgrat hat.
Was für eine Stärke. Und 2017 beginnt dann eine regelrechte politische Kampagne gegen sie. Regimenahe Medien schießen sich auf sie ein. Die Regierung versucht, der DNA Kompetenzen zu entziehen. Immer öfter fiel das Schlagwort Machtmissbrauch.
Und im Juli 2018 zieht die DNA Konsequenzen. Laura Kövesi wird von ihrem Amt als DNA-Chefin entlassen. Offiziell heißt es, sie habe ihre Kompetenzen überschritten. Haha. Tatsächlich ist es ein politisch motivierter Schritt.
Und trotzdem auch ein echter Schock für die Bevölkerung, die in ihr eine Hoffnungsträgerin sieht, und auch für Brüssel natürlich. Denn die EU hat sie immer wieder als Vorzeigefigur im Kampf gegen Korruption präsentiert.
Aber Laura wäre ja nicht Laura, wenn sie aufgeben würde. Sie zieht vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und bekommt im Mai 2020 Recht. Die Richter stellten fest, dass ihre Entlassung ihr Recht auf ein faires Verfahren und ihre Meinungsfreiheit verletzt hat. Wie geil muss das gewesen sein, wenn man so die Genugtuung dann spürt. Ne?
Ja, und auch ein wichtiges Urteil, nicht nur für sie persönlich, sondern für die Unabhängigkeit der Justiz in ganz Europa. Denn es zeigt, politischer Druck darf nicht einfach über die Arbeit einer Staatsanwältin entscheiden.
Und ironischerweise machte genau diese Entlassung sie erst recht zur Symbolfigur und ebnet ihr den Weg auf die europäische Bühne. Ha! Das EU-Parlament will Laura Kövesi gern als Leiterin der Europäischen Staatsanwaltschaft. In ihrem Heimatland Rumänien versucht die Justiz, ihr die Kandidatur zu verbauen, vermutlich auf Betreiben der Regierung. Doch es klappt. Also nicht das Dagegenwirken, sondern dass die EU sie bekommt, denn im Oktober 2019 wählte das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten Laura Kuduruzka Kövesi zur ersten europäischen Generalstaatsanwältin. Tusch!
Bär!
Ja.
Und so bekommt Europa zum ersten Mal eine gemeinsame Staatsanwaltschaft, die EPO, mit Sitz in Luxemburg. Vielleicht erklären wir kurz, was die EPO eigentlich macht. Sie ist zuständig für Straftaten, die den EU-Haushalt betreffen. Zum Beispiel Subventionsbetrug, Zollbetrug oder die berühmten Mehrwertsteuerkarusselle, mit denen kriminelle Netzwerke jedes Jahr Milliarden ergaunern.
Die Zahlen sind gigantisch. Allein durch sogenannten Mehrwertsteuerbetrug, also durch grenzüberschreitende Karussellgeschäfte, bei denen Waren nur auf dem Papier zwischen EU-Staaten hin und her geschoben werden, Rechnungen gefälscht und Steuern nicht abgeführt werden, verliert die Europäische Union Schätzungen zufolge jedes Jahr bis zu, was meinst du? Einiges, ne?
Wenn du mich schon so fragst, 20 Milliarden?
Nee, es sind dann doch noch mal 2,5 so viel. Also 50 Milliarden Euro. Ich finde, das ist schon ziemlicher Batzen. Und da kommt auch wieder Erinnerung an den Cum-Ex-Skandal hoch, ne? Also, beziehungsweise
total.
Skandale waren das ja. Es war nicht nur einer.
Ja, das dachte ich auch. Und unter Laura Kövesis Leitung gibt es schon kurz nach dem Start 2021 die ersten spektakulären Fälle. Eines der größten Beispiele ist die Operation Calypso. Über 2400 Container in Griechenland, falsch deklariert, ein Schaden von fast 800 Millionen Euro.
Oder Fälle von Corona-Subventionsbetrug, wo Unternehmen Millionen beantragen, ohne Anspruch darauf zu haben. Laura Kövesi macht deutlich, niemand darf EU-Gelder wie Selbstbedienung betrachten. Tada! Ja.
Man merkt, sie bringt denselben kompromisslosen Ansatz nach Europa, den sie schon in Rumänien gezeigt hat. Sie schaut nicht auf Namen oder politische Position, sondern auf Taten und Beweise.
Eine wirklich beeindruckende Frau. Also ja, und sie hat nicht nur Rumänien geprägt, sondern gleich die ganze EU. Aber die Arbeit ist auch nicht leicht, denn die EPO muss sich mit nationalen Staatsanwaltschaften abstimmen und nicht alle Mitgliedstaaten sind begeistert, wenn plötzlich Brüssel mitermittelt. Manche blockieren, andere verzögern.
Laura Kövesi fühlt sich von solchen Hindernissen eher herausgefordert. Sie fordert lautstark mehr Ressourcen, weniger Immunitätshürden und macht wieder einmal unmissverständlich klar, dass niemand über dem Gesetz steht.
Fantastisch, wirklich. Vielleicht abschließend noch mal die ultimative Frage, Kim. Warum ist Laura Kövesi eine starke Frau?
Sehr gern. Also, erstens, Integrität und Unabhängigkeit. Trotz massivem Gegenwind blieb sie ihrer Linie treu. Das EGMR-Urteil bestätigt, dass ihre Absetzung unrechtmäßig war.
Ich finde auch wegen zweitens der Wirksamkeit ihrer Arbeit. In Rumänien brachte ihr Team hunderte hochrangige Fälle vor Gericht. Die DNA galt international als Vorzeigebehörde.
Total. Sie hat drittens Aufbauarbeit in Europa. Sie hat nicht nur eine neue EU-Institution mitgegründet, sondern sie auch sofort schlagkräftig gemacht.
Das macht sie viertens zu einem absoluten Vorbild. Vom Basketballtalent zur obersten EU-Staatsanwältin. Sie zeigt, wie Disziplin, Mut und Rechtsstaatlichkeit zusammengehören. Interessant ist auch, dass Laura Kövesi oft als eine Art europäische Ikone gesehen wird. Vor allem in Rumänien, wo sie für viele junge Menschen ein Symbol für Rechtsstaatlichkeit bleibt.
Ja, aber auch in Westeuropa genießt sie Anerkennung. Viele sehen in ihr den Beweis, dass die EU mehr kann als Binnenmarkt und Bürokratie. Dass sie echte Macht entwickeln kann, wenn es um Rechtsdurchsetzung geht.
Natürlich gibt es ja auch Kritik. Manche sagen, sie sei zu kompromisslos, zu hart in ihrem Führungsstil.
Ja, aber da zeigt sich ja mal wieder, starke Frauen sind eben nicht immer bequem. Und genau so verändern sie Strukturen.
Ey, Woman. Ihr Lieben, wir sind am Ende und ja, bleibt uns eigentlich nur noch die nächste Folge anzukündigen. Ne? Wieder ein kleines Kontrastprogramm, denn in der nächsten Folge sprechen wir über die Rugby-Spielerin Jodie Ounsley. Auch wenn Rugby nicht zu meinen Sportarten gehört, diese Frau wird euch genauso wie mich zum Staunen bringen.
Sie klingt auf jeden Fall sehr spannend. Bis dahin hört in die genannten Folgen rein, folgt uns, liked uns und lasst ein bisschen Liebe da.
Und natürlich bleibt bitte gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.